ARD. Urban Pop. Musiktalk mit Peter Urban.
Und irgendwann auf der Straße hat sie immer gesagt, ja, die wollten mich ja in die Rehab bringen, also Rehab in den Entzug. Aber ich gehe nicht, no, no, no. Und da hat Mark Ronson gesagt, verdammt nochmal, das klingt wie ein richtig guter Song. Lass uns daraus was machen und daraus wurde dann dieser Song.
Wie konnte eine junge Engländerin so klingen? Wie konnte sie solche Lieder schreiben? Herzlich willkommen, Peter Urban.
Hallo, Oke.
Ja, das ist Musik von Amy Winehouse und wir reden heute über ihre Musik und auch über ihr tragisches, kurzes Leben und trotzdem eben auch immer über die Musik. Wie ist dir das damals vorgekommen, als du sie zum ersten Mal gehört hast? Weißt du das noch?
Also unglaublich gut. Also das Album Frank war das allererste. Gar nicht so überaus erfolgreich, aber das war schon speziell. Das waren Grooves, Hip-Hop-Grooves, prinzliche Grooves, würde ich mal sagen. Und dann diese Sängerin, die absolut ungewöhnlich klang. Mehr wie eine Jazz-Sängerin und eine Jazz-Soul-Sängerin. Also ich fand's fantastisch. Habe auch gleich in meinen Sendungen viel gespielt davon. Großartig.
Da war die, glaube ich, erst 19, ne? Oder?
Ja, 19, 20 war sie, genau. Ja, 20 gerade, als es rauskam.
Untrennbar ist mit dieser, Peter seufzt schon und das ist auch richtig so, ich muss sagen, ist die Musik von Amy Winehouse ist natürlich immer mit ihrem Leben verbunden, auch weil sie hat aus diesem Leben voller Höhen und auch voller Abstürze eben auch diese Lieder geschöpft, die sie zum großen Teil selbst geschrieben hat und dann aufgenommen hat. Und das gehört alles irgendwie zusammen. Und viele wissen natürlich auch, weil sie es miterlebt haben, wie es dann zu Ende ging mit Amy Winehouse, mit großen Drogengeschichten. Aber wir gucken als erstes jetzt mal zurück auf die Zeit, wo sie ja ihre Wurzeln quasi geschlagen hat und wo sie sozusagen diese musikalische Inspiration herbekommen hat. Amy Winehouse. I couldn't resist him. His eyes were like yours. His hair was exactly the shade of brown. He's just not as tall. But I couldn't tell. It was dark and I was lying down. You are everything. He means nothing to me. I can't even remember his name. Amy Winehouse, Engländerin aus Southgate, das ist London?
Ja, es ist Nord-London, heißt aber Southgate. Aber es ist Nord-London mit großer jüdischer Gemeinde. Und ihre Eltern waren, oder ihre Großeltern waren aus Weißrussland gekommen, weißrussische jüdische Familie, die dann nach Großbritannien ausgewandert ist und dort die Heimat gefunden hat. Der Vater war dann Taxifahrer. Die Mutter arbeitete in einer Apotheke. Ganz normal, sagen wir mal, working class, middle class. Sie war immer neugierig, interessiert, auch an Musik und Kunst und an Büchern. Sie las ganz viel, auch in der Schule schon.
Mitch, das ist ihr Vater, Mitch Winehouse, der ist nicht nur Taxifahrer gewesen, er gilt auch als ein musikalischer Taxifahrer. Man kann dummerweise, muss man ein bisschen durch diese ganzen Klatschgeschichten auch so ein bisschen durchschauen, aber er offenbar lief in seinem Taxi immer sowas wie Great American Songbook, also so Jazzklassiker, Frank Sinatra, Ella Fitzgerald, so Zeug. Und das hat Amy offenbar auch zu Hause immer gehört.
Ja, und nicht nur der Vater, auch von der mütterlichen Seite, auch die Mutter und die Onkels, also die Brüder der Mutter waren Jazzmusiker und sie wuchs in dieser Atmosphäre auf, hörte dauernd diese Musik, dieser ältere 30er, 40er Jahre, 50er Jahre Jazz, ganz, ganz andere Atmosphäre als bei anderen, die nur irgendwie Pop oder Rock'n'Roll gehört haben. Das war schon ganz deutlich abgefärbt.
Und Und dann gibt es ja noch, das habe ich jetzt nachgelesen, ihre Großmutter Cynthia, die mal mit Ronnie Scott war. Ich weiß nicht, ob die verlobt waren, auf jeden Fall waren die
ein Paar. Lange Affäre oder Liebschaft. Ronnie Scott, muss man sagen, Saxophonist und großartiger Jazzclub-Besitzer. Der Ronnie Scott's Club in London in Soho ist eine Legende gewesen. Und das war, ja, die Freundin. Und das ist auch schon wieder komisch.
Ja, das ist irgendwie so ein bisschen, offenbar hat diese Großmutter auch einen großen Einfluss gehabt. Offenbar hatte sie eine große Autorität, auch auf Amy, was gar nicht so einfach war, weil sie eben nicht nur ein interessiertes und intelligentes Mädchen war, sondern offenbar auch, na sagen wir mal, man würde wahrscheinlich sagen, recht lebhaft.
Ja, sagen wir mal, sie aufmüpfig war sie, war sie sicherlich und hatte auch in der Schule öfters mal so ihre Aussetzer und war also aber immer aktiv, hatte zum Beispiel mit ihrer Freundin ein Soul-Duo, ein Hip-Hop-Duo, so nach dem Motto von Salt and Pepper. Und sie nannten sich Sweet and Sour. Da waren sie so 7, 8 Jahre alt. Sweet and Sour. Und rate mal, was Amy war. Sour.
Die Idee ist schon ziemlich cool, finde ich, muss ich jetzt sagen.
Und da traten sie auch schon auf und ich glaube, da haben schon einige Leute gedacht, oh komm, aus der könnte was werden.
Also man muss ja dazu sagen, ich habe das gerade eben schon angedeutet, gerade durch dieses tragische kurze Leben gibt es einen ganzen Katalog voller Erinnerungsbeiträge in Musikzeitschriften, in Büchern. Alte Schulfreunde haben sich dazu geäußert, wie Amy Winehouse war. Daraus kann man manchmal noch mehr Klatschgeschichten generieren, wenn man das gerne möchte, aber eben auch ein bisschen diesen Charakter daraus schließen, wie das eben war. Und ihre Vorliebe für diese Art von Musik war deutlich und dass sie offenbar schon früh auch immer wieder gesungen hat einfach. Also sie war einfach eine Sängerin.
Ja, und sie ist auch dann, hat dann verstanden, dass sie da auch ihre Karriere, ihre Zukunft sehen sollte und ging dann mit einem Stipendium auf eine Theater School, die Sylvia Young Theater School, belegte da eigentlich überraschenderweise die Musical Klassen und nicht die Musik- und Jazzklassen. Und sie hat später gesagt, das war wohl ein Fehler. Sie hätte das machen sollen. Es hat ihr viel mehr Spaß gemacht, als irgendwie Musicals zu lernen. Und war auch dann, sagen wir mal, nicht regelmäßig da. Also sie hatte schon ihre Aussetzer da und hat dann auch später behauptet, sie hätte die Theaterschule, wäre rausgeschmissen worden, was aber nicht stimmt. Die Lehrerin hat das dann auch bestätigt. Sie hat gesagt, so jemand mit dem Talent hätte ich nie rausgeschmissen. Aber jedenfalls war sie ein paar Jahre da.
Und das ist, ich habe nochmal nachgeguckt, gerade eben, das ist ja eine Schule, auf der waren auch Leona Lewis und Emma Bunton und so Leute, also wo man denkt, ah ja,
mit großer Karriere.
Große Karrieren sind
da und entstanden. Und sie ist dann von da in die Brit School gegangen. Brit School ist ja diese Einrichtung, die auch Riesentalente hervorgebracht hat. Adele war zum Beispiel Musterschülerin der Brit School und da ist in die Brit School in Croydon gegangen, aber auch nicht dauerhaft. Also sie fand das dann doch nicht spannend genug. Ich glaube, sie mochte also unter Regeln oder Druck nicht richtig funktionieren. Insofern war sie ein Freigeist schon immer, ist aber dann auf folgende Idee gekommen. Da wurde ihr gesagt, geh doch mal zum National Youth Jazz Orchester. Es gibt in England ein nationales Jazz-Jugendorchester und da ist sie hingegangen, hat ein paar Mal mitgesungen und dann haben sie sie als feste Sängerin engagiert, weil sie natürlich überragend gut war und genau für den Stil große Klasse war.
Ja, sie muss die Leute wirklich immer sehr beeindruckt haben. Also ich habe im Interview gesehen mit dem Bandleader, der eben völlig von den Socken war, wie reif sie geklungen hat, eben auch mit 16, 17 offenbar. Das ist ja auch so, man hat jetzt diese Stimme sowieso im Ohr, aber sie hat ja eben auch wie eine sehr viel ältere Frau geklungen.
Ja. Und ihre Vorbilder waren eben so Ella Fitzgerald, Sarah Vaughan, Dinah Washington, was natürlich dann auch, wenn man das Leben von Dinah Washington kennt, auch sicherlich auch abgefärbt hat. Der Stil, einfach die Seele zu fühlen. Und das ist, sie hat den Spirit dieser großen Sängerin aufgesaugt und hat daraus was Eigenes gemacht. Und das war das Besondere, was die Leute eben so überrascht haben. Sie war keine Kopistin. Das muss man immer sagen. Also im Vergleich zu anderen jungen Jazzsängerinnen, die sagen wir mal, in der Schule gelernt haben, in der in der Musikhochschule, wir lernen Jazzgesang und singen wie Ella oder Sarah Vaughan. So war sie eben nicht. Jane Monheit gibt's da wie heißt sie, Olstead. Das sind Sängerinnen, das ist ein gravierender Unterschied. Bei Amy Winehouse hat Seele, hat das gefühlt, hat das dann verändert, nicht nur kopiert. Und das merkte man von Anfang an und auch schon sehr früh. Und sie hat dann, weil das hat sie nicht ausgefüllt, mit dem Jazzorchester zu singen, ist dann in Kneipen aufgetreten. Bars und Kneipen mit dem Gitarre, mit sie selbst spielt ganz gut Gitarre und hat sich dann selbst begleitet oder mit ihrem ständigen Freund Pianisten, der hat sie ihr ganzes Leben eigentlich begleitet. Und so sind sie zu zweit aufgetreten oder sie allein. Ja, in einem Umfeld, das ihr anscheinend auch sehr gefallen hat und hat abgefärbt, weil sie hat auch schon damals relativ viel getrunken, wurde kolportiert.
Dieses Duo-Format, das finde ich ist ganz interessant, das kann man später auch noch manchmal hören, dass sie, wenn sie so, gibt ja auch viele Aufnahmen, wo sie nicht mit einer vollen Band, sondern nur zu zweit auftritt, sie muss bei diesen Auditions, also für dieses Jugend-Jazz-Orchester oder auch bei der Sylvia Young School, heißt die, glaube ich, muss sie auch immer zu zweit aufgetreten sein und da haben die, also so vom Sofa aus oder so und da waren die total beeindruckt, weil die eben im Prinzip eigentlich ohne eine große Show abzuziehen, das so zelebrieren konnte. Also die konnte mal eben, die hatte ja auch eine gewisse Lässigkeit, die konnte das so hinwerfen, unglaublich.
Und das fiel natürlich den Leuten auf. Ich meine, es ist London, überall sind Leute, die mit dem Musikbusiness auch zu tun haben und so. Und dann war da ein junger Jungmanager einer Managementfirma. Simon Fuller Management ist eines der größten Unternehmen gewesen. Damals haben die Spice Girls gemanagt und solche Popstars. Und der Jungmanager sah die und dachte, war absolut begeistert und dachte, wir müssen was machen, wurde ihr Manager, 21 war der gerade oder 20, und ja, versuchte nun irgendwie auch Verträge zu bekommen. Interessenten gab's schon und auch Vorverhandlungen und ein Musikverlag, der EMI Musikverlag, hat sie unter Vertrag genommen und hat sie dann mit dem Manager nach Miami geschickt, um daraus nun auch Profit zu schlagen, um nicht nur alte Jazz-Songs zu machen, sondern Amy schrieb schon damals eigene Songs. Und diese eigenen Songs sollte sie nun realisieren in Miami mit dem Produzenten Salam Remy. Ein Mann, der sehr bekannt war. Fugees hatte er produziert und den Rapper Nas. Und der war es sehr zögerlich, soll ich jetzt mir überhaupt anhören, jetzt kommt die extra nach Miami, eine Sängerin aus England, kann das was für mich sein? Und dann, als sie kam und vorgesungen hat, dann war er aber voll überzeugt und hat dann mit ihr auch Songs entwickelt, geschrieben, produziert und aus dieser Arbeit ist dann das erste Album entstanden.
Pretty baby, you are the soul, snaps my control. Such a funny thing, but every time you're near me, I never can behave. You give me a smile and then I'm wrapped up in your magic. There's music all around me, crazy music, music that keeps calling me so very close to you, turns me your slave. Come to me, any little thing you want to, anything baby, just let me get next to you. Stars that shine up above you in the clear blue skies. How about you? Just can't live my life without you, baby. Come here, don't have no fear. Oh, is there a wonder why I'm really feeling in the mood for love?
Frank, 2003.
Ja.
Das bezieht sich auf Frank Sinatra oder auf wen?
Nee, ich glaube, es heißt einfach Frank. Frank heißt...
Also Frank wie frei.
Frech, frei, schmutzig, offen, unverblümt, kein Blatt vor dem Mund. Okay. Und das war Amy Winehouse, auch schon damals. Leute haben erzählt, sie ist oft so aufgetreten, als wäre sie so eine richtig deftige Barmaid. Also, hey, was willst du trinken und so. Und also sehr offen und ein bisschen laut manchmal, aber Das war die äußere Schale. Viele haben dann auch gesagt, eigentlich war sie total unsicher und nicht so selbstbewusst und war sich auch über ihr Riesentalent gar nicht so klar, war so nicht unbedingt überzeugt von sich und insofern brauchte sie immer wieder Unterstützung. Aber das hast du ja oft, dass Leute, die nach außen laut sind, eigentlich innerlich ganz schüchtern sind.
Der Produzent Salam Remy, der schreibt ja dann auch eine Reihe von Songs mit ihr und ich finde, das ist ja eine ganz kuriose Mischung, also weil es eben, es ist schon Jazzmusik, also zum Teil eben, und dann ist es aber mit Hip-Hop gemischt.
Genau.
Also eine ganz...
Die Grooves sind eindeutig Hip-Hop und sehr spannend und auch nicht so richtig poppig kommerziell. Also die sind schon ziemlich vertrackt und kompliziert. Dass man damals, war mir auch klar, das kann jetzt nicht ein riesen Pop-Erfolg werden, aber ich fand es für mich fantastisch und die ganzen Hintergründe über diese Sängerin wusste ich damals gar nicht. Also das war einfach nur eine Platte, die kam. Wer ist denn das? Amy, was für ein Name? Winehouse? Okay. Und dann überzeugte das aber komplett. Also ich fand es extrem spannend. Manche haben sie mit Erykah Badu verglichen. Das finde ich aber eben nicht. Und sie war eben irgendwie melodiöser und jazziger und nicht so verziert wie Erykah Badu. Insofern fand ich es sehr, sehr schön. Und auch diese jazzigen Töne, gerade bei den ruhigen Stücken. Und Amy hat schon damals in einem Interview gesagt, ja, ich möchte gerne, wie diese alten Jazzsängerinnen eigentlich singen, aber in der modernen Zeit, mit modernen Grooves. Und sie sagte, ja, ich möchte süß und soft, sweet and soft klingen, aber mit einigen harten Ecken. Also diese harten Kanten, die wollte sie auch immer haben. Und das hat sie eindeutig auch auf diesem ersten Album geschafft. Your neighbors were screaming, I don't have a key for downstairs. So I punched all the buzzers, hoping it wouldn't be there. And now my head's hurting. You say I always get my own way, but you were in the shower when I got there, and I don't want it to stay, but I got nothing to say. Dazu kam, dass diese Frau, die war damals 18, 19, als sie das aufnahm, als es rauskam, war sie 20, schrieb unglaubliche Texte. Also sie schrieb ihre eigenen Texte. Es war alles autobiografisch, es war alles aus ihrem Leben, Liebschaften, Affären und da sind wirklich deftige Sachen dabei. Also das hat eigentlich eine junge Frau und eine Singer-Songwriterin in der Deutlichkeit nie geschrieben. Es gibt einen wunderbar ironischen Song, der hieß Fuck Me Pumps. Also man darf das F-Wort dann wohl sagen. Das sind die Pumps, die das hat sie ganz kritisch und ironisch, sarkastisch über ihre Kollegin berichtet, die in die Kneipen und in die Bars kamen, um eben aufzureißen. Und deswegen haben sie diese besonderen Pumps an, die gleich signalisieren, hier, es könnte was laufen, die aber nur darauf auf sind, eigentlich Leute mit Geld zu kriegen. Also sie wäre gerne eine Fußballerbraut oder sowas. Nicht sie, also nicht Amy selbst, sondern sie schreibt über diese Frauen. Und sowas hier, du kannst dich nicht mal hinsetzen, denn deine Jeans sind viel zu eng. Aber du hast ja Glück, heute ist Ladies Night, da gibt's die Drinks umsonst, denn deine leere Brieftasche, die braucht das ja. Also solche Töne. And you're dressed like a star, rocking your F me pumps. And the man notice you with your Gucci back crew. Can't tell who he's looking to. Cause you all look the same. Everyone knows your name. And that's your whole claim to fame.
'cause your dream in life is to be a footballer's wife. You don't like players, that's what you say. What you really wouldn't mind a millionaire. You don't like ballers, they don't do nothing for ya. What you'd love a rich man 6'2" or taller. You're more than.
Das war mehr so der ironische Ton, aber auch offen und ehrlich. Hier beim anderen Song, I Heard Love is Blind, da denkt man natürlich, oh, es ist ein Lied darüber, dass Liebe blind macht und man einfach gar nicht
würde
mehr...
Würde man denken, ja.
Ja, ist aber das Gegenteil. Es handelt von einem Seitensprung, dass sie einfach mit jemandem schläft, den sie aufgerissen hat in der Bar, weil ihr Freund nicht da war. Und ich konnte ihm nicht widerstehen, denn seine Augen waren wie deine und sein Haar war genauso wie deins, genauso braun. Und dann schreibt sie noch, aber du bist mein Alles, das hat überhaupt nichts für mich bedeutet und du kannst mir immer noch vertrauen. Das war nicht Untreue oder ein Seitensprung, ich habe dich nicht betrogen, denn ich habe ja an dich gedacht. Also Worte, die aber eben einer neuen Generation von Frauen auch entsprechen. Und sie hat das voll ausgedrückt, was vielleicht andere genauso gelebt haben.
I couldn't resist him. His eyes were like yours. His hair was exactly the shade of brown. He's just not as tall. Tell it was dark and I was lying down. You are everything, he means nothing to me. I can't even remember his name. Why are you so upset?
Das hat ja auch diese Lounge-Atmosphäre.
Ja,
ne?
Das ist so cool, jazzig und absolut so souverän. Ich meine, für die war 19, ist unfassbar eigentlich. Und das war schon wunderbar.
Frank gilt als Kritikererfolg, aber es war kein großer Verkaufserfolg in dem Sinne, ne?
Nee, nicht so richtig. Toll. Sie war übrigens, das sollte man noch erzählen, dann bei Island Records unter Vertrag. Die Firma hat sich sehr um Amy bemüht und sie war auch erst ganz begeistert, bei diesem großen Label zu sein. Aber der Verkauf war da doch nicht so. Und dann Amy wieder mal nicht überlegt, was sie sagt, hat dann die Firma niedergemacht, die Angestellten. Das wären alles nur Idioten, zwar nette Idioten, aber Platten verkaufen könnten sie ja wohl nicht. Das hat das Verhältnis zu der Firma nicht verbessert. und insofern war man dann so ein bisschen sauer auf sie.
When I walk in your shoes, I understand a man confused. That must have been, but I don't care. I feel the way your shoulders bend. I really empathize. Looking through your bloodshot.
Trotzdem, das Talent, das offensichtliche Potenzial dieser Sängerin war doch klar und deutlich zu hören. Und das haben auch alle gesehen in England. Und sie war ja oft Gast bei diesen wichtigen Fernsehsendungen, bei Jules Holland. Das ist ja die Sendung Later with Jules Holland, die auch in Deutschland ein paar Mal lief, früher auf ZDF Kultur, leider nicht mehr. Wunderbare Sendung, die es seit langen Jahren gibt, wo die Künstler live auftreten mit Jules am Piano. Und da gibt es tolle Aufnahmen, die alle in einem wunderbaren Album, in einer Dreier-CD-Box, die 21 erschienen ist, Amy Winehouse at the BBC. Da sind die ganzen Sachen drin. drauf und drin. Und da kann man sehen, wie sie auch live singen kann, eben nicht im Studio. Das ist fast noch besser.
Before she took flight, I sung a lullaby of birdland every night. I sang a lullaby of every night. Yeah, I sang for my Ava. Ava was my morning, and now she gone. She rebelled like she ever
and then and. Ja, sie war da, also prominent, bei Musikinteressierten war sie voll auf dem Zettel, durfte auch schon 2004 dann in Glastonbury auftreten, bei diesem riesigen Festival mit ihrer intimen Musik, was natürlich ganz, ganz wunderbar war. Und sie war öfter später in Glastonbury, aber da kommen wir dann noch dazu. Und sie war einfach, ja, klar, auf dem Zettel, ging auch viel auf Tour bis 2005 mit diesem Album. Also sie war immer aktiv. Sie fiel auf, sagen wir mal so. Und das war schon klar, dass man dann wartete, was macht sie jetzt? Was kommt danach? Denn das kann ja nicht das Ende sein bei so einem Riesentalent. Und dann hat sie aber sich Zeit gelassen und hat dann erstmal das Leben genossen, ist dann, anstatt neue Songs zu schreiben, oft gerne Poolbillard spielen gegangen. Und hat dann auch in Gesprächen und Interviews gesagt, also wenn ich Lust habe, Pool zu spielen, dann spiele ich jetzt erstmal 3 Monate Poolbillard, bevor ich mich wieder in den Stress einer Plattenaufnahme, einer Tournee und einem Songschreiben unterwerfe. Und ja, hat dann auch eben auch schon angefangen, immer schon mal viel getrunken. Da gab es dann auch schon mal Aussetzer. Auch damals gab es auch schon mal Konzerte, die ausfielen, weil sie nicht ganz fit waren.
Aber es ist natürlich so, dass, das sieht man später, glaube ich, auch bei so Pressemitteilungen oder so von der Plattenfirma, es passt natürlich auch zu dieser rauen Schale dieser Frau, zu diesen doch recht rüden Texten oder sagen wir offenen Texten, passte dieser Lebensstil auch ganz schön dazu.
Ja,
so,
also voll. Also sie hat auch wirklich immer nur voll aus ihrem Leben erzählt. Das hat sie immer gesagt und das stimmt auch. Und ja, hat dann mal einen Abend, da gibt es da so eine Geschichte, hat sie einfach mit ihren Kumpels und Freunden dann einfach getrunken und dann fand sie auch kein Ende und landete in der Notaufnahme und ließ sich dann da entlassen, ging wieder in die Kneipe und sagte, hat mir jemand was in meinen Drink getan, was Schlechtes? Und da sagten die, wie bitte? Nee, natürlich nicht, aber wenn du 30 Sambucas trinkst, dann kann es ja nicht gut gehen, musst du dich auch nicht wundern. Also so, das waren so typische Szenen, die damals noch, sagen wir mal, harmlos waren. Also wo man sagte, okay, lass sie doch mal. Und wenn man Bilder sieht, man kann ja bei YouTube wunderbar die Aufnahmen aus der Zeit sehen. Da hatte sie ja noch lange schwarze Haare, hat ein volles Gesicht, hatte also wirklich ein krasser Vergleich zu dem, was man 4-5 Jahre später dann sieht. Und das sollte man auch sich auch mal angucken, um da mal in voller Blüte diese Amy Winehouse zu sehen, die dann aber einen neuen Freund hatte.
Genau.
Da fing das Übel dann eigentlich an. Der, erzähl mal, war Blake Civil.
Fielder Civil.
Fielder Civil.
Ja, das war ein Typ, der den sie in der Kneipe kennenlernte, offenbar, der da rein stolperte, hatte offenbar, das so ist dann die Geschichte, hatte selbst gerade beim Pferdewetten gewonnen und gab einen aus. Und das war offenbar, war sie da sofort hingerissen und auch nicht zu retten. Und dieser Typ, das sagen dann auch Freundinnen und Freunde, sagten, der Typ sah nach Ärger aus und so war es.
Er war Trouble und da haben sich zwei gefunden, aber warum, Amy, wie hörig diesem Mann folgte, weiß man also auch nicht so genau. Das Schlimme war eigentlich, dass er sie dann auch gleich schon wieder verließ und zu seiner Ex-Freundin zurückging. Das aber war ein Signal für sie, Songs zu schreiben. Und das sind die Songs, die dann auf dem zweiten Album sind. Das sind alles traurige Songs über Verlassenwerden, über Schmerz, über Liebeskummer, aber der extremen Art.
All I can ever be to you is the darkness that we know and this regret I got accustomed to. Once it was the ride when we were at our height, waiting for you in the hotel at night. I knew I had him at my match, but every moment we could snatch. I don't know why I got so attached. It's my responsibility You don't own nothing to me but to walk away. I have no capacity. He walks away, the sun goes down. He takes the day, but I'm grown. And in your way, in this blue shade, my tears dry on their own. I don't understand, why do I stress the man?
Aber das war wirklich, oft brauchst du ja solche Anlässe, um kreativ zu werden. Und besonders, wenn du autobiografisch schreibst, dann musst du ja was erleben. Und man schreibt ja weniger über Glück oder über eine Zeit, wo alles gut läuft, sondern man schreibt ja eher über traurige und schmerzhafte Ereignisse. Und das hat sie nun hier getan und hatte innerhalb von kürzester Zeit, hat sie dann viele Songs, sie schrieb die immer in ihr Buch, saß da.
So ein Büchlein oder was
sie hatte sie? Sie hat ein Büchlein, da schrieb sie Texte rein und erfand dann auch Melodien dazu. Und das war die Basis für das zweite Album. Und Island Records, die natürlich schon scharf waren. Ich meine, das sind ja 3 Jahre fast nach der Arbeit an dem ersten Album. Das ist lang für einen Newcomer. Da denkt man eigentlich, ja, der kann ja nach einem Jahr mal wieder was machen. Nein, es wurde länger. Und Island Records war schon wild darauf, dass es weitergeht. Und schickte sie wieder nach Miami zu Salam Remy, zu ihrem Produzenten. Und sie arbeiteten an Songs, auch für das zweite Album. Aber Island aus irgendeinem Grunde, weil ihnen vielleicht auch vom ersten Album her in der Erinnerung das nicht zu kommerziell erschien, also die Chancen auf dem großen Markt schienen ihnen nicht groß genug, schickten sie zu einem Produzenten, DJ in New York. Und das war Mark Ronson, der damals schon anfing, erfolgreich zu werden.
Meet you downstairs.
Ronson, interessante Figur, ist eigentlich Brite, aber aufgewachsen in New York, ist der Stiefsohn von Mick Jones von Foreigner.
Ach, richtig.
Foreigner.
Ich habe das irgendwie, dachte so, irgendwie habe ich das gerade nicht verstanden, ja.
Ronsons Mutter ist also die neue zweite Frau von Mick Jones gewesen und er wuchs also in einem Ambiente auf. Da war also David Bowie wohnte um die Ecke und kam häufiger mal vorbei, weil Mick Jones und David waren Freunde. Und dann war der kleine Mark war dann einfach dann in solcher Gesellschaft und wurde dann DJ, Musiker auch, spielte auch Gitarre und schrieb Songs, produzierte Sachen. Aber kannte Amy Winehouse eigentlich gar nicht. Die kam nach New York eher widerwillig, weil sie dachte, warum soll ich denn da hin? Und so, ne? Und dann traf sie den und dann dachte sie, sie kommt zu einem wie Rick Rubin, so einem amerikanischen Produzenten mit dickem Bart. Nein, sie traf den und im Flur oder unten und dann, ja, fragte, wie komme ich zu Mark Ronson? Ja, okay, ich zeig's dir, hat er gesagt. Und dann und sagte, ja, aber ich bin Mark Ronson. Und da war sie
viel. Es war so ein junger, hübscher Mann,
ja,
war das
ja, ne? Ein sehr hübscher, gut aussehender Typ. Sie sagte, wie? Ich komme jetzt zu einem alten Kerl, dachte ich, nee. So, und jedenfalls, das funkte schon ganz gut, aber mehr funkte auch die Musik, denn Amy hatte genaue Vorstellungen, wie sie klingen wollte. Sie hatte sich in ihrer Liebeskummerzeit sehr mit den Shangri-Las beschäftigt. Das sind die amerikanischen Girlbands aus den 60er Jahren, die immer so über Liebesleid sangen oder über ein Mädchen, das von zu Hause weglief und die Mutter ist furchtbar traurig und stirbt dann. Also diese tragischen, kleinen, romantischen, aber auch Liebesgeschichten, die einfach vom Herzen kommen, aber die diese Mädchengruppen, gerade die Shangri-Las, wirklich zur Perfektion gemacht haben. Oder die Ronettes. alles produziert, also die Ronettes mit von Phil Spector, alles in diesem Girl-Group-Sound der frühen 60er. Und sie, Amy, fand diesen Sound toll, diesen bisschen antiquierten, altmodischen Sound, den kombinieren mit modernen Klängen, das war ihr Traum. Und sie brachte nun diesen Mark Ronson Platten mit, Singles, massenweise, die er erstmal anhören musste. Und er kannte das alles gar nicht, weil er war jüngere Generation und er kannte also das nicht und hat sich da voll drauf eingefuchst. Und das ist also die Klangbasis für das nächste Album geworden, das zweite Amy Winehouse Album. Ein Glücksgriff, es war wunderbar und es war wirklich nicht die Produzentenidee, das dachte man ja damals. Als ich die ersten Aufnahmen hörte aus der Zeit, da habe ich gedacht, oh ja, da haben die Produzenten sich was ausgedacht und haben ihr da so einen Sound aufgedrückt, den ich damals manchmal so ein bisschen zu altertümlich fand. Aber es ist nicht wahr, es war ihre Idee, es war ihre Art, ihre Emotionen und ihren Schmerz, ihren Liebeskummer auszudrücken mit diesen Girl Groups und das passte auch soundmäßig. Und dann entwickelten die beiden Songs und großartige Songs, in denen sie auch ihre Zeit mit Blake niederschrieb praktisch und sang darüber.
Also man muss da sagen, das ging jetzt nicht nur einmal hin und her, das ist ein ständiges Auf und Ab gewesen.
Ja, also zum Beispiel, das ist natürlich klar, Rehab ist der bekannteste Song und wie der entstanden ist, weil Amy und Mark verstanden sich, haben dann viel geredet und irgendwann auf der Straße hat sie immer gesagt, ja, die wollten mich ja in die Rehab bringen, also Rehab in den Entzug, aber ich bin doch gar nicht, ich bin doch nicht nötig, aber ich gehe nicht, no, no, no. Das hat sie dann so gesagt, they told me go to Rehab and I said no, no, no. Und da hat Mark Ronson gesagt, verdammt nochmal, das klingt wie ein richtig guter Song, lass uns daraus was machen und daraus wurde dann dieser Song.
Try to make me go to rehab. I said no, no, no. Yes, I've been black, but when I come back, you no, no, no. I can't got the time, and if my daddy thinks I'm fine, just try to make me go to rehab. I won't go.
Also bei allem, was daran ja furchtbar traurig ist, es macht auch viel Spaß, das zu hören, muss
ja,
man sagen.
Ja, das ist großartig. Und zwar eben ihre Einstellung. Ist es wirklich wahr, ihre Familie hatte schon gesagt, weil sie schon damals sehr viel getrunken hat und auch schon angefangen hatte mit anderen Drogen, sie sollte wirklich mal einen Entzug machen. Und aber sie war immer der Überzeugung, ich brauche das nicht. Ich trinke ja nicht dauernd und so ist das. Also ich habe das voll im Griff, ich habe das unter Kontrolle. Das sagen die Leute ja dann immer. Und so war ihre Einstellung bis zum Ende. Sie hat nie einen Entzug gemacht. Hat mal ein bisschen aufgehört, ein bisschen detoxed, aber nicht so, wie es mal notwendig gewesen wäre.
Also du hast es ja schon beschrieben, diese Art von Arbeitsweise. Die muss nicht nur Mark Ronson sehr beeindruckt haben. Und zwar dieses, dass sie die Lieder so hingeworfen hat. Sie hat das irgendwie, so, also man denkt so fast im Gehen hat sie das so aufgeschrieben. Irgendwie ja. Hat er nicht lange in Klausur gesessen oder so. Das ist hier so, auch quasi auf dem Weg zum Studio hat man das Gefühl eingefallen. Irgendwie.
Ja, also bei diesem Album ist es wirklich so, dass sie oft im Studio geschrieben hat. Auch der Salam Remy, der die Hälfte der anderen Songs mit ihr produziert hat, hat gesagt, die ist unglaublich schnell gewesen. Die setzt sich kurz hin, schreibt was in ihr Buch und sagt, ja, ich habe den Song fertig nach einer halben Stunde und dann kommt sie und singt den. Und sie hat auch keine Lust gehabt, wie das oft bei Plattenaufnahmen ist, Sachen 50 Mal zu singen oder 10 Mal. Es ging meistens im ersten Take. Und sie hat auch die Sachen nie zweimal gleich gesungen. Das ist typisch Amy Winehouse und das ist typisch auch ein großer Künstler, der einfach die Sachen immer wieder neu interpretiert und nicht unbedingt ein Rezept finden will, sondern sie hat dann einfach, ja, jetzt singe ich das und so ist es gut. Oder ich sing's dann nochmal, dann ist es gut. Aber sie hat nie ewige Sessions draus gemacht. Eine andere Erklärung hat sie noch gesagt, dass sie nie zum Beispiel einen Entzug machen wollte. Ich habe einfach keine Lust, sagt sie, dann irgendwo rumzustehen in der Bar oder beim Essen und alle sind dann so, die trinken nichts oder ich darf auch nichts trinken. Ich möchte unter Leuten sein, die gesellig sind, die trinken in Bars oder beim Essen. Und Essen war nicht so ihr Ding. Sie hat von Anfang an gesagt, ja, erst Abendessen, das mache ich lieber nicht, ich trinke lieber. Eine schlechte Einstellung und sie hatte auch schon damals Tendenzen zur Essstörungen und Bulimie. Das kam, wurde dann ziemlich deutlich, also die Verbindung von persönlicher Krise, Liebeskummer und übermäßigem Alkohol und anderem Genuss war nicht sehr richtig für ihre Entwicklung. Und das ist eigentlich sehr, sehr traurig gewesen. Hat aber wirklich in diesem Back to Black unglaublich schöne Songs geschrieben und tolle Songs. Ein legendärer Song ist Love is a Losing Game. Eine klassische Ballade, die so schön ist, die einfach eine desillusionierte Person zeigt, die einfach traurig ist. Und das drückt der Song perfekt aus.
For you I was a flame. Love is a losing game. Five story fire as you came. Love is a losing game. What I wish I never played. Oh, what a mess we made. And now the final frame. Love is a losing game.
Man denkt, das muss ein Klassiker sein, aber Es ist eben original. Und Was mir auffällt, ist, es ist ja ein total komplizierter Rhythmus oder diesen Hall, diesen 60er Jahre Hall hat das ein bisschen drauf.
Aber das hat eine wunderschöne toll. Melodie und eine unheimliche, irgendwo eine Ruhe da drin und eine traurige Ruhe. Und das ist also ein grandioser Song, vielleicht einer ihrer allerbesten. Andere Songs handeln also von der Einsamkeit und der Trauer. Einer heißt I Wake Up Alone und der also einfach von dieser Trauer alleine irgendwie im Zimmer zu sein, im Bett zu liegen und soaked in soul, also es fließt alles. Also die Erinnerung an ihn schwimmt in meinen Augen, in meinem Bett. Ich gieße mich über ihn, aber der Mond, der schaut auch dazu, aber ich lieg im Bett alleine.
It's okay in the day, I'll stay busy. Tied up enough so I don't have to wonder where is he. Got so sick of crying, so just lately, when I catch myself, I do a 180. I stay up, clean the house, at least I'm not drinking. Run around just so I don't have to think about thinking. That silence.
Aber auch die anderen, die sagen, ich habe mich betrogen, ist das wieder mal typisch, denn man weiß ja, I'm no good, you know I'm no good. Also dieses ist ja eine typische Blues-Phrase. Hey Baby, du findest mich vielleicht irgendwie doof oder gut, aber du weißt doch, dass ich Ärger mache, dass ich schwierig bin. I'm no good. Und I'm trouble. I told you I was trouble ist einer der Kernsätze.
Meet you downstairs in the bar and her.
Ja, so fühlte sie sich auch. Hat sich natürlich Vorwürfe gemacht, dass sie vielleicht schuld ist und dass der Mann wieder zu seiner Freundin gegangen ist. Und das hat sie am stärksten ausgedrückt im Titelsong Back to Black. Also der Typ, also ich mach's gar nicht übersetzen, weil ich mache jetzt die jugendfreie Version. He left no time to regret, kept his thing wet. Also mir bleibt nichts anderes übrig. I'll go back to black. Ich gehe ins Schwarze, ins Dunkle wieder zurück. Ein düsterer, dunkler Song. Und der hört sich aber musikalisch so an.
Video dazu ist eine Beerdigungsszene. Ja. In Schwarz-Weiß natürlich gedreht. Man denkt irgendwie,
wow.
Also es ist wirklich, ja. Also tiefer geht's kaum, ja. Möchte man sagen.
Also das ist schon super überzeugend. Dazu ihr Image, das sich auch nun geändert hat. Immer noch die kurzen Röcke, aber die Haare waren nun zu einem Beehive nach oben gestülpt. Und Ronnie Spector, die ja so diesen Stil eigentlich kreiert hat in den frühen 60ern, die Frau von Phil Spector, die Sängerin der Ronettes, die hat dann später gesagt, ich habe die gesehen, das Bild, dachte ich, das ist, bin ich. Und das wollte Amy auch. Sie wollte genau diesen Stil singen, in diesem Stil singen, aber auch genauso aussehen. Und bei der Aufnahme hier, gerade von Back to Black, da hören wir diese Glocken, diese Bells und diese Timpani. Das sind so akustische, sind so Percussion-Instrumente, die melodisch klingen. Typischer 60er-Jahres-Stil. Den hat sie aber wunderbar hier benutzt. Und trotzdem ist es modern, es groovt und super kommerziell. Was sich ja
also ein tierischer Erfolg.
Unfassbarer Erfolg. Eine der bestverkauften Platten in Großbritannien in diesen Jahren gewesen und überall in der Welt. Ihr Durchbruch auch in Amerika. Also das war ein Welthit.
Ich wollte fragen, also sie muss ja mit Mark Ronson und auch dem anderen, musste sie ja auch Partner, also du hast ja erzählt, wie sie die Platten vorgespielt hat, aber die müssen ja auch gesagt haben, ja, okay, gute Inspiration, wir machen es aber ganz anders. Sie hat sich ja offenbar auch da durchgesetzt, weil das hat ja eine Stimmigkeit und eine Stärke dadurch auch bekommen. Das ist schon erstaunlich. Ich meine, da war sie auch erst Anfang 20.
Ja, aber die haben auch gesehen, also das ist klug, was sie da sich ausdenkt. Und insofern, die hat eine Emotion und eine Stärke, die kann ich jetzt nicht irgendwie so dirigieren, dass es nach meinen eigentlichen Vorstellungen geht. Nein, ich muss mich schon auf sie einstellen. Und das sind gute Produzenten. Das war schon sehr clever von ihnen. Und der Erfolg hat ihnen ja auch sehr recht gegeben, auch für ihr Konto sicherlich.
Wenn man Aufnahmen sieht von ihr, es gibt einige ganz wunderbare Aufnahmen, wo sie eben, ja, auf Festivalbühnen gibt sie auch, aber ich finde vor allem schön, die in den alten Theatern, wo sie auch so quasi, man hat das Gefühl, da gehört sie hin, wo ihre Band auch ganz toll mit ihr groovt und sich bewegt und das hat was Klassisches irgendwie, also klassische Soul, Rhythm and Blues, Jazz, Atmosphäre, ganz toll.
So wie so eine alte Soul-Revue. In England hatte sie eine Band, da hat auch immer ihr Leben lang ein Bassist mitgespielt und ihr Keyboarder und zwei Sänger, die den ganzen Act durch, also die ganzen Auftritt immer eine Tanzbewegung machen. Ich habe mich gefragt, wie halten die Jungs das durch und singen auch noch Chor. Also machen eine wirklich anstrengende Tanzbewegung perfekt die ganze Zeit durch. Das war sicherlich auch ihre Idee. Why don't you come on over, Valerie? Und in den USA hatte sie eine Band, die Dab Kings. Dab Kings mit Sharon Jones waren eine sehr renommierte Retro-Soul-Band in New York. Und die spielen auch auf dem Album hier. Alle Aufnahmen, die in New York gemacht worden sind, sind mit den Dab Kings gemacht worden, die mit Bläsern auch arbeiteten. Und die sie dann auf den amerikanischen Tourdaten, denn sie machte gleich nach Erscheinen dieses Albums eine kleine Tour in Amerika, begleitet haben. Und die schwärmen immer noch davon, die waren so begeistert und auch Amerika war gleich begeistert. Da war sie auch noch blendend in Form, das muss man sagen. You made me miss the slick reggae. I thought I did a lot.
was zu diesen Geschichten vom Tourleben dazugehört, ist auch oft, dass sie dann auf der Bühne getrunken hat. Also, dass sie quasi so ein bisschen, wie, weißt du, wie bei Dean Martin oder so gesagt hat, ich brauche jetzt mal einen Drink. Ja. Bring mir mal das und das hier. Und dann hat sie da eben vor, das gehörte auch so ein bisschen zu ihrem Image, zur Show dazu und hat dann ein paar lockere Sprüche oft mal losgelassen. Und das gehörte so zu diesem Lebensgefühl irgendwie, was sie da zelebriert hat dazu. Aber es ist natürlich zerstörerisch auf Dauer. Ne?
Auf Dauer. Und dann kam noch wirklich der Punkt dazu, dass tatsächlich jetzt wieder der Blake angekrochen kam und sie natürlich glücklich und zufrieden war und ihn dann auch im Mai 2007 gleich heiratete. Also da wurden gleich dann Nägel mit Köpfen gemacht und und da begann auch dann das Drama, weil sie offensichtlich dann auch anfing, schwerere Drogen mit ihm zu nehmen und das sind dann die gefährlichen Sachen wie Crack rauchen. Rauchen, das wird geraucht, geht auch furchtbar auf die Lunge und auf die Stimme. In den späteren Jahren, ihr Lungenvolumen war einfach nicht mehr so da und sie konnte dann auch später nicht mehr so gut singen. Und dann eben auch Heroin, die schlimmeren Sachen. Gleichzeitig aber mit Alkoholexzessen, manchmal, es gibt Bilder, natürlich sind wir hier nicht die Klatschpresse, aber man muss es einfach erzählen. Und in England war Amy jetzt diejenige, die das Hauptthema für die Klatschpresse war. Die englischen Zeitungen, die ja berüchtigt sind für ihren Klatsch, ihre auch wirklich zerstörerische Sucht, Leute fertig zu machen, hat also das als gefundenes Fressen genommen. Da waren nicht mehr jetzt die Gallagher-Brüder waren nicht mehr da oder auch nicht irgendwie irgendwelche Royals, sondern jetzt war es Amy und die Paparazzi standen überall, wo sie mit ihrem Freund ging und die kamen dann eben mal aus einer Kneipe total zerschunden, weil sie sich geprügelt hatten, gestritten hatten und sahen gruselig aus, aber es war überall in der Zeitung zu sehen. Und das war das Furchtbare. Niemand hat sie geschützt davor, hat ihr gesagt, hier, lass das mal, sie ließ sich auch nicht schützen. Also sie ließ das nicht zu, sie wollte immer das machen, was sie wollte. Und mit diesem Mann an der Seite wurde es wirklich nicht besser, sondern eben alles viel, viel schlimmer.
Wir haben in unserer Folge, als wir über Adele gesprochen haben, über diese, zumindest zeitweise ja Parallelität gesprochen, dass Adele, sagen wir mal, auch nicht so schlimm irgendwie sich rumgetrieben hat, sagen wir mal vorsichtig, aber die immer, da war Amy Winehouse immer ihr ein abschreckendes Beispiel.
Ja. Sie kam natürlich so einen Tick später. Da war Amy echt das Vorbild erstmal für die Stärke einer Sängerin, die aus England kam, auch international mit seelenvoller Musik Erfolg zu haben. Das sah man deutlich. Also der Erfolg von Adele ist auch in dem ein wenig Amy zu verdanken, aber eben Amy auch abschreckend, dass man nicht die Kontrolle verlieren darf. Und man kann das auch sich selbst angucken. Es gibt zum Beispiel einen Auftritt von 2007 beim Glastonbury Festival, kann man auf YouTube sehen. Da ist sie noch gut in Form, 2007. Es gibt dann einen Auftritt von 2008 und das ist erschreckend. Sie ist abgemagert, dünn, unkonzentriert, verliert Texte, weiß nicht mehr, was sie singen soll, ist total verwirrt. Man merkt deutlich, sie ist voll auf Droge, sie ist nicht da, sie ist nicht anwesend. Und das fing dann auch schon an, als sie nämlich den Lohn für ihr großen Erfolg bekam bei den Grammy Awards 2008. Da gewann sie nämlich 5 Grammys und Mark Ronson auch noch 2, also 7 Grammys für dieses Album. Ein fantastischer Erfolg. Noch nie hat eine britische Sängerin 5 Grammys bei einer Veranstaltung gewonnen. Das war noch nie da gewesen. Sie durfte aber nicht zur Verleihung fliegen nach Los Angeles, weil sie kein Visum bekam. Das Visum war verbunden mit einem Drogentest und den bestand sie nicht. Da wurde sie echt getestet, sie wollte dahin fliegen, durfte nicht, kein Visum. Also machte man es so, sie trat auf in London in einem Theater, das wurde dann live geschaltet nach L.A. in die Grammy-Verleihung hinein, da trat sie mit ihrer Band auf und dann wurde verkündet, besonders auch für Platte des Jahres, Album des Jahres, riesiger Jubel auf der Bühne, ihr Vater, ihre Mutter ist da und Amy total, sie freut sich ein bisschen, verstört, aber irgendwie nicht überschäumt. Sie ist abwesend.
Sie ist nicht ganz da irgendwie.
Nee. Ne? Ja. Und es gibt ein Zitat von einer ihrer besten Freundin, die dann voll begeistert zu Amy kam. Oh, ist das nicht wunderbar? 5 Grammys. Und Amy nur sagte, ach, ich weiß gar nicht. Es ist alles so langweilig. Ohne Drogen ist das alles nichts. Also Es ist das Drama von Drogensüchtigen, dass nichts zählt außer die Droge. Die bestimmt voll das Leben, selbst bei so einem spektakulären Abend wie der Grammy-Verleihung, wenn man 5 gewinnt. Also das ist schon tragisch und höchst traurig. Und wie gesagt, dann der Glastonbury-Auftritt und dann noch schlimmer ein Auftritt in Rio, bei Rock in Rio, auch in dem Jahr 2008. Wo sie dann vollkommen zusammenbricht, hinfällt auf der Bühne, gar nicht mehr richtig stehen kann und das Publikum eigentlich geschockt ist. Also es ist wirklich tragisch. Also
man sieht manchmal diesen
ist schmerzhaft.
Man sieht manchmal in diesen Aufnahmen auch, dass dann diese oder eine andere Background-Gruppe, also ja, gesanglich ihr versucht zu helfen oder die Band versucht sie irgendwie, ja, zu stützen musikalisch, aber sie hat wirklich dann die Kontrolle verloren irgendwann. Ja. Ne?
In dem Jahr ist sie auch in Hamburg mal aufgetreten im CCH. Und das war ihr einziger Auftritt in Deutschland. Da kann ich mich erinnern, war sie eigentlich noch in einem guten Abend. Da war sie noch in einigermaßen guten Form. Also das war noch okay. By the time I'm out the door, you tear me down like Roger Moore. I cheated myself like I know. I told you I was trouble. You know that I'm now gone. Aber wie gesagt, sie ging trotzdem noch auf Tour und eigentlich war sie gar nicht mehr in der Lage dafür. Und es ist so, diese Affäre, dieses Drama mit diesem Ehemann ging ja so weiter. Die Ehe wurde dann annulliert nach einem guten Jahr, weil die Streitigkeiten, es waren nur immer Streitigkeiten und Probleme und auch diese Drogensachen. Und Amy schaffte es anscheinend dann so 2008, 2009 von den harten Drogen Abstand zu nehmen. Wenigstens das schaffte sie. Auch durch die Trennung dann, die neue Trennung mit von ihrem Ehemann. Aber Ersatz war dann der Alkohol und der wurde exzessiv genossen. Also das war, also sie war eigentlich nie wieder richtig nüchtern. Das ist das Tragische daran. Das ist wirklich so traurig.
Also die Geschichte ist ja leider dann, wird dann immer schlimmer. Es ist ja ein, man möchte das fast sagen, beispielhaftes Suchtverhalten. Also das Umfeld kann sie nicht stützen, sie selbst sieht es nicht ein. Dann ist es ein Strudel abwärts irgendwie. Mhm. Auch neue Versuche mit ihr, neue Songs aufzunehmen, ja, haben ja dann irgendwie nicht richtig funktioniert.
Aber in der Zeit ihrer Ehe war der auch noch im Gefängnis, weil er einmal bei einem dieser Alkoholabstürze oder Drogenabstürze einen Barbesitzer zusammengeschlagen hat, wurde für 6 oder 7 Monate ins Gefängnis gesteckt und Amy besuchte ihn dann auch noch. Da waren sie noch zusammen und sie zahlte auch noch 200.000 Pfund Schmerzensgeld wegen dieser Sache. Also alles, die wirklich inhaltlich, finanziell, menschlich, persönlich, ein gruseliger Absturz, der dann irgendwann wenigstens gestoppt wurde, weil der Mann auf einmal nicht mehr präsent war, aber im Kopf war er wahrscheinlich immer noch präsent. Sie war dann immer auch noch mit anderen Leuten zusammen, hatte auch wohl mal eine Affäre mit Pete Doherty, was natürlich auch nicht so die richtige Lösung ist, aber andere luden sie dann ein, Musiker, ne? Bryan Adams.
Ach so, ja, genau. Sie wurde in der Tat eingeladen von Bryan Adams, dem Musiker, der, wie heißt die, Montserrat, die Insel?
Ja, Montserrat.
Montserrat, da hat er offenbar ein großes Anwesen.
Ja, und er hat auch ganz wunderbare Fotos von ihr geschossen. Einige der schönsten Fotos hat er. Er ist ja ein großartiger Fotograf. Aber die haben sich alle bemüht um sie. Und das ist natürlich, in der Karibik kann man sich auch mal erholen. Und das wurde dann versucht als, ja, Heilung.
Also es wurde offenbar, da waren offenbar mehr Menschen eingeladen, noch auch prominenter Art. Und zum Beispiel Mick Jagger, mit dem sie ja auch als Duettpartner aufgetreten ist, hat dann versucht, mit anderen zusammen ihr einen Platz zu verschaffen im Crossroads Center.
Ja, von das Eric ist Clapton auf Antigua, von Claptons Entzugsklinik, die er auf Antigua hat. Aber sie wollte es nicht.
Sie wollte es nicht, ja, und sie war im Grunde nicht zu halten. Sie hat dann ja aber eine Aufnahme noch gemacht. Wir kommen ja gleich noch zu einem weiteren Album, das dann ja nach ihrem Tod erschienen ist. Aber sie hat eine Aufnahme gemacht. Sie hat eine Aufnahme mit Tony Bennett gemacht.
Ja, das ist aber dann ganz spät. Das ist praktisch ihre allerletzte Aufnahme. Das war dann schon 2009 oder so. Ich bin nicht genau so über das Jahr jetzt nicht sicher. Aber jedenfalls eine wunderschöne Aufnahme von Body and Soul, dem Billie Holiday Song. Auch eine Sängerin, die ihr eigentlich voll aus der Seele sprach, die auch sie sehr inspiriert hat, eben auch eine tragische Figur.
That you turn away romance, oh.
Are you pretending it looks like the ending, unless I could have one more chance to pretend?
My life a wreck you're making.
You know I'm yours, but just the taking.
I gladly surrender myself to you, body and soul.
Sie kann es ja immer noch. Das ist ja das Tolle eigentlich. Ja. Sie hat dieses Feeling, hat sie, und sie hat, sie, der Song ist wirklich wie für die beiden gemacht. Das ist ganz toll.
Wunderbar. Wunderschön gesungen. Und ja, das ist, es ist so furchtbar, dass Raubbau mit diesem unfassbaren Talent getrieben wurde.
Amy Winehouse hat mehrere Gelegenheiten nicht nur verpasst, ihre Sucht irgendwie in den Griff zu bekommen. Viele Leute wollten ihr ja nun helfen, haben wir ja gerade schon erzählt. Sie hat auch einen Bond-Song abgelehnt.
Ja.
Das ist auch ja was, quasi,
also,
was man eigentlich macht. So, ne?
Unfassbar. 2008 bekam Mark Ronson das Angebot, für und mit Amy Winehouse den Bond-Song zu machen. Für ein Quantum Trost, auch einer der allerbesten Bond-Filme mit Daniel Craig. Und ja, er hat alles vorbereitet, er hatte schon die Musik fertig und so, aber sie kam nicht in die Gänge. Sie kümmerte sich lieber um ihre Sucht, ihre anderen Interessen und hat ihn dann praktisch hängen lassen. Und die Musik hat dann nachher Jack White gesungen. Und das war schon wirklich tragisch. So eine Chance bekommt man auch als Produzent und Komponist nur einmal oder zweimal im Leben. Und Mark Ronson war auch wirklich sauer und stinkig. Die Beziehung ging dann in die Brüche. Er war extrem sauer. Und das ist schon mal auch wieder eine dieser vergeudeten Chancen. Denn man wartete natürlich auch, und die Plattenfirma auch, auf neue Stücke. Aber sie war gar nicht fähig dazu, daran zu arbeiten. Sie machte immer wieder Ansätze, und Salam Remy kam nach London und setzte sich mit ihr in ein Studio und wollte mit ihr auch neue Songs erarbeiten. Aber ihre Konzentrationsphase war immer so 20, 30 Minuten, dann war sie wieder weg. Dann war sie wieder uninteressiert und gelangweilt und ging dann. Und sie hat sich also wirklich trotz aller Bemühungen, selbst Mark Ronson kam dann so 2010 wieder und hat gesagt, okay, wir vergessen das alte Mal, den Streit, und lass uns doch mal wieder was zusammen machen. Aber es funktionierte nicht. Sie hat praktisch keine neuen Aufnahmen aufgenommen. Ein paar Ansätze, die dann später in ihrem nachgelassenen Album Hidden Treasures erschienen sind, das waren so die einzigen Sachen, die dann noch gemacht wurden. Aber eigentlich nichts wirklich Vernünftiges. Das ist auch tragisch, das ist wieder mal auch so. Es war auch kein eigener Drang von ihr, das zu tun. Also eigentlich denkst du, jemand, der so ein Talent ist, so musikalisch so beseelt ist, der hat den Drang auch, das zu zeigen, zu singen. Aber wenn du eben alkoholsüchtig oder anderen oder drogensüchtig bist, dann spielt alles andere keine Rolle.
I've been so many places, driving down. I saw a light and sound on the sun bed. Of every life, my life is staying. With 10,000 people waiting, I'm leaving alone. And I'm praying for you.
Amy Winehouse stirbt im Jahr 2011 mit 27 Jahren. Viele wissen das sicher noch. Kannst du dich an diese Todesnachricht erinnern? Überrascht war man nicht wirklich eigentlich.
Oder? Also es gab Monate davor, hatte sie ja, sie machte immer noch mal ein paar Auftritte, obwohl sie eigentlich gar nicht in der Lage war. Und man dachte, oh, jetzt gibt's mal ein Comeback. Weil es hieß dann ja auch, ja, sie ist wieder in ganz guter Form, sie hat, kriegt sich wieder zusammen. Dann gab es einen Auftritt in Belgrad. Dann sah man Videos davon und war nur erschrocken. Sie konnte nur stammeln und konnte gar nicht richtig singen und der Auftritt wurde abgebrochen. Und da bekam man schon ein ganz, ganz schlechtes Gefühl. Aber trotzdem, mit 27 Jahren denkt man, stirbt einer nicht. Das geht gar nicht. Und aber was man vergisst, sie hat ihr eben ihre Gesundheit auch gepeinigt. Jahrelange Essstörungen, sie war ja abgemagert. Und dann verträgst du auch weniger Alkohol. Und in der Tat ist sie dann einsam in ihrer Wohnung, in ihrem Haus in Camden, ist sie dann gestorben, hat wohl anderthalb Nächte durchgetrunken. Es wurden dann zwei Flaschen Wodka oder Alkohol gefunden, die sie alleine ausgetrunken hat. Und das Ergebnis der Obduktion und der Blutuntersuchung war dann Alkoholvergiftung, ganz offiziell. Und über 4 Promille hatte sie im Blut und das kann man dann schlecht überleben, besonders wenn man gesundheitlich geschwächt ist, was sie eigentlich war. Und das ist auch furchtbar tragisch. Also Leute wollten sie noch besuchen und haben sie nicht rechtzeitig besucht. Sie hätte, wenn sie früher gefunden worden wäre, hätte man sie natürlich sofort ins Krankenhaus gebracht. Sie hätte überlebt und vielleicht wäre das dann die Lösung gewesen, weil einmal so ein Zusammenbruch ist dann vielleicht heilsam. Aber dazu kam es nicht und das ist umso trauriger und tragischer.
Es gibt dann im Jahr 2011 eine, du hast das gerade schon erwähnt, ein Album, das heißt Lioness Hidden Treasures. Das sind eben Aufnahmen, die schon noch gemacht wurden. Das sind zum Teil, ja, ich finde, also es ist ja kein Album, was so konzipiert wurde als eigentliches Album. Es sind ja wunderbare Aufnahmen, aber trotzdem ist es zusammengesammelt.
Eine Sammlung von Aufnahmen, die sie noch gefunden haben. Aber sie haben dann auch gesagt, es gibt nicht so viele Aufnahmen. Denn Amy hat ja nicht wie Bob Dylan 20 Versionen von einem Song eingespielt, immer in verschiedenen Versionen, die dann posthum oder jetzt bei Dylan nicht posthum, sondern immer noch veröffentlicht werden. Das gibt's bei Amy nicht. Die hat immer One Take, Two Takes, das war's dann. Oder hat dann noch ein paar Songs gesungen. Da sind auch schöne dabei. All Day Will Come ist ein ganz, ganz fröhlicher, schöner Song einer 60er-Jahre-Nummer. Oder da ist auch ein Reggae drauf und da sind so eben so ganz, ganz feine Sachen drauf. Aber es ist kein, als Einheit, kein richtig tolles Album. Will You Still Love Me Tomorrow in einer schönen Version. Auch ein Oldie von Carole King, Jerry Goffin. Und wie eben Body and Soul mit Tony Bennett ist auch drauf. A Song for You von Leon Russell in einer sehr, sehr anrührigen Version. Also das ist schon ein als Andenken ganz okay. Dann gibt es eine Dokumentation von einem sehr renommierten Filmemacher im Jahr 2015. Amy heißt dieser Film, der also auch wirklich sehr bewegend ist, weil da eben Ausschnitte zu sehen sind von ihr in Jugendjahren oder auch privat, die die hat man vorher nie gesehen. Also das ist schon wunderbar. Und dann als musikalisches Andenken finde ich immer am besten dieses Album der BBC, At the BBC, wo wirklich Live-Aufnahmen zu hören sind oder im Studio aufgenommene Live-Aufnahmen bei der BBC, die wirklich zeigen, was für eine unfassbare Sängerin sie war. Einfach mit der Empfindung der Seele und der Qualität, aber auch der technischen Qualität, wie gut sie singen konnte, wenn sie konzentriert war, wenn sie ihre Kräfte zusammenhielt, dann war sie eigentlich unschlagbar, wirklich.
Ja, das bleibt sicher von diesem Leben. Das ist eine traurige Geschichte, die wir heute erzählt haben. Ja. Und die Musik bleibt dennoch großartig. Du hast ein Zitat hier noch mitgebracht von ihr. Sie hat 2007 offenbar so hoffnungsvoll in die Zukunft geguckt.
Da hatte sie einen hellen Moment. Und wirklich, das ist so ein gigantisches Talent gewesen. Und der Verlust, der schmerzt sehr. Die hatte eigentlich einen ganz anderen Lebensplan. Denn da hat sie in einem Interview erzählt, strahlend, hieß es auch im Mojo-Heft, wo das Zitat abgedruckt ist. Ich möchte eine ganz große werden, sagte sie. Noch zwei Alben machen und viele EPs und dann Tschüss sagen. 20 Kinder kriegen und dann mit 60 die Las Vegas-Tour. Mit Elton Johns Frisur wie bei seinem 50. Das wäre doch ganz lustig. Und dazu oben in einem Casino leben, sodass man zur Show nur runterkommen muss ins Erdgeschoss und dann auf die Bühne gerollt wird. Und meine Kids würden dann stöhnen, Mami, du bist so peinlich. Und dann sagte sie noch, ich kann's kaum erwarten. Traurig, ne?
Sehr traurig. Ein bisschen Musik von Amy Winehouse spielen wir noch am Schluss, weil die Musik doch auch der Schatz ist, den wir noch haben. Hidden Treasures heißt ja das letzte Album und das ist das, was vielen sicher in Erinnerung bleibt. Vielen Dank für diese Folge heute.
Danke, Uke.
I've been so many places, I've been down. I saw a lot of stars, I'm breathing some bad. About the life, my life and staying with 10,000 people watching, finally let me alone in my pain. I know y'all admit it to me, it's what I hold it bad. I treated you, I kindly can't see you. Oh, there's no point for it to me. So darling, what's the place for me? Finally, we're alone in a dream.
Read. Sleep. Bücher für dich.
Ein Podcast vom NDR.
Es ist mir, glaube ich, noch nie so schwer gefallen, den Plot zusammenzufassen. Kannst du?
Nein. Gespräche, Debatten und Diskussionen rund um die Literatur.
Aber sie verpixelt die Kinder ja auch und sie macht sich ja selber sogar Gedanken, dass sie
bis
die Kinder...
Bis zum Schluss ist Helen eine unmoralische Person.
Nein, sie ist nicht.
Warum mischt sie sich denn in das Leben von Jule ein? Warum macht sie das denn?
Immer garniert mit einem Quiz.
Ich habe eine neue Kategorie mir ausgedacht. Sie heißt preisgekrönt.
Oh, ja. Na, das ist ja also so neu ist die auch nicht. Ja, irgendwie, das ist ja nur dein.
Ich habe sie nur umformuliert.
Ach so, okay.
Einer literarischen Vorspeise.
Stockbrot. Ach, großartig.
Woran erinnert dich das?
An unseren heutigen Bestseller. Und an alte Lagerfeuerzeiten im Zeltlager, wo ich gewesen bin.
Und einem Büchermenschen.
Das Problem ist, dass die Geschichte, die dort angelegt ist, irgendwie nie richtig in Gang kommt. Und das liegt eben daran, dass das Ding mit einer KI generiert wurde.
Der NDR-Bücher-Podcast Eat, Read, Sleep. Jederzeit abrufbar in der ARD-Audiothek.